Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 27. Heute wieder mit einer nachgehakt Folge. Und wir haben einen besonders spannenden Gast heute hier in Berlin. Genau, wir sind heute in Berlin und unterhalten uns mit Kirsten Westphal von H2Global. Hallo Kirsten.
Hallo zusammen. Freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr schön. Ja, zum Start vielleicht einfach ein paar Worte zu dir. Mit wem haben wir was heute zu tun?
Ja, Kirsten Westphal. Ich bin Vorständin bei H2 Global. Ich bin da zuständig für Analyse und Forschung. Bin beurlaubt an der Stiftung Wissenschaft und Politik, habe da lange zu Fragen der internationalen Marktentwicklung und der Geopolitik gearbeitet.
Das heißt, du bist aktuell, du sagst beurlaubt, also bei der Stiftung Wissenschaft und Politik arbeitest du aktuell nicht, sondern nur für H2Global.
So ist es.
Okay.
Ganz genau. Ich bin da natürlich noch den alten Projekten, die ich angeleiert habe, verhaftet und arbeite da auch als externe Beraterin noch mit, ja.
Okay. Vorständin, was machst du als Vorständin? Also was ist so dein täglich Brot?
Na, mein täglich Brot ist ein Teil Stiftungsgeschäft, also Arbeit mit den mittlerweile über 50 Stiftern, die bei uns tätig sind. Also Unternehmen, ja, erstmal aus Deutschland, aber dann aus Europa und wirklich aus der ganzen Welt. Das hat sich sehr verändert im letzten Jahr und der macht uns eigentlich auch stolz, dass so viel Interesse an dem H2-Global-Mechanismus und auch an der Arbeit der Stiftung ist. Und da haben wir tatsächlich 4 Arbeitsgruppen laufen, die sich mit den Themen Wertschöpfungsketten, Zertifizierung, Förderung und Finanzierungsfragen beschäftigen, weil wir einfach sehr früh gemerkt haben, dass riesengroße Fragezeichen noch sind hinter, ja, wie soll die Lieferkette eigentlich funktionieren, die Wertschöpfungskette, da haben wir einfach Blindspots. Also das ist so ein Teil, den ich bearbeite im Stiftungsgeschäft. Und dann ist es natürlich auch der andere Teil Forschung und Analyse, das heißt ein Forschungsprojekt für das BMZ im Moment, das sich sehr, sehr stark mit der Frage beschäftigt, wie kriegen wir denn Entwicklungs- und Schwellenländer auch früh in die Wasserstoffwirtschaft hinein und als Teilnehmer auch am globalen Handel.
Okay, zu der Arbeit von H2Global kommen wir ja später noch, was da genau passiert. Vielleicht nochmal zurück zu dir. Was ist dein Background? Genau, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
Oh, ich bin Politikwissenschaftlerin, habe aber, würde ich schon sagen, Energiewirtschaft auch ein bisschen von der Pike auf gelernt, weil ich bei der Preußen Elektra angefangen habe, dort zu arbeiten, war dann an der Universität Gießen lange für internationale Beziehungen und dann nochmal länger bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, eben da zuständig für die internationalen globalen Fragen und auch ganz stark für die geopolitischen Themen, also Erdgas, Russland, Ukraine. Und habe mir dann gedacht, Ende letzten Jahres letztendlich, als das Angebot von H2 Global kam, dass das ein richtig intelligentes Instrument ist, um genau die Fehler eigentlich zu vermeiden, die wir beim Gas gemacht haben. Also große Punkt-zu-Punkt-Verträge skalieren auf beiden Seiten, sondern gerade beim Hochlauf des Wasserstoffs brauchen wir ein Instrument, was uns über mehrere Phasen begleiten kann. Und deswegen dachte ich, ja, ich will mal operativer arbeiten und auch nochmal was anderes machen. Und es hat ehrlich gesagt auch gut gepasst, weil ich ja auch seit Sommer 2020 Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat bin und mir es insofern die Möglichkeit gegeben hat, mich wirklich auch auf Wasserstoff zu konzentrieren.
Dein Forschungsgebiet Energiepolitik, Russland, Ukraine, das hast du ja also vor der Invasion, hast du dich damit beschäftigt, ist ja mega spannend, wird jetzt nicht heute unser Fokus sein, aber trotzdem eine Frage, glaubst du in 4, 5 Jahren, wie sieht's da aus? Glaubst du, es wird nochmal Erdgas nach Europa kommen aus Russland? Oder werden wir schaffen, eine grüne Zusammenarbeit auf die Beine zu stellen? Was ist da deine Einschätzung?
Also ich muss sagen, der 24. Februar ist so eine Zäsur und so ein Schock. Und der hat so viel auch institutionalisiertes Vertrauen, was es zwischen Firmen gab, was es zwischen den Unternehmen entlang der ganzen Kette gab, ich sehe ganz schwer ein Zurück. Ich meine, wir haben auch die Explosion auf den drei Nord Stream-Strängen. Also das ist, ich meine, generell würde ich sagen, Business as usual wird es nicht mehr geben. Also weder aus Klimagründen noch jetzt aufgrund der geopolitischen Situation. Ich hätte mir, ich finde, die Verschlechterung der Beziehungen auch im Energiebereich war absehbar, dass es zu so einem Krieg kommt und zu einem brutalen Krieg Russlands gegen auch die ukrainische Zivilbevölkerung mit dieser massiven Zerstörung auch an Infrastruktur, Wasser, Strom. Das ist auch ein Kriegsverbrechen. Ich bin da wirklich geschockt und hader auch selber mit eigenen Analysen, die einfach von einer wahrscheinlich sehr naiven Annahme ausgegangen sind, dass irgendwo jeder noch Wohlstand und Frieden will, weil das ist ja auch für Russland ein extremer Verlust auch der Position als größter Energieexporteur weltweit. Also ich krieg's intellektuell ganz schwer hin. Also mein letztes Papier mit Kollegen war tatsächlich zur Frage, wie können wir die Kosten hochhalten für eine weitere Verschlechterung der Beziehungen und eben da als Teil, wie kann man noch grün, erneuerbar, Wasserstoff zusammenarbeiten, um einfach noch einen Ausweg zu finden. Ich sehe das jetzt erstmal nicht mehr mit Russland und ich mag da auch, ich glaube, es geht vielen so im Moment angesichts dieser Brutalität überhaupt nicht drüber nachdenken. Viel größer ist die Frage mit der Ukraine, weil wir die ja auch angesprochen haben, Philipp, und das finde ich ja. Also da habe ich die riesengroße Hoffnung, dass wir sehr schnell zusammenarbeiten können und auch gerade im Wasserstoffbereich, da werden wir ja noch dazukommen.
Okay.
In deiner Vorstellung hast du auch eben noch den Nationalen Wasserstoffrat erwähnt, in dem du mitarbeitest. Vielleicht nochmal ganz kurz, welche Rolle hat der jetzt?
Oh, das ist total spannend. Das ist individuell, würde ich sagen, okay, wirklich so ein Schwarmintelligenz und ein gemeinsames Lernen. Was bedeutet Wasserstoff? Was bedeutet der Übergang auch zu der Wasserstoff- und Derivate-Welt? Was müssen wir machen, um das eben auf klimafreundliche, klimaneutrale, grüne Füße zu stellen? Und das ist klasse, weil das ist ein Spiegelbild eigentlich auch der verschiedenen Positionen, die sich in der Gesellschaft finden. Also ich glaube, unsere große Aufgabe ist auch so ein bisschen, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Sichten auf das Thema Wasserstoff abzubilden und das dann eben zurückzuspiegeln in die Gesellschaft, aber auch natürlich für die Politik. Von der Governance sind wir angehängt am Staatssekretärsausschuss, der eben für Wasserstoff auch zuständig ist. Ja, und letztendlich beraten wir, ich kann nur empfehlen, wirklich, also ich bin da richtig stolz, wir haben ganz tolle Papiere gemacht, gerade auch das Papier zur Farbenlehre ist richtig spannend, wo wir mal einfach nicht sagen, diese Farbe ist es, sondern mal durchdeklinieren das Für und Wider für die einzelnen Farben und die Problematiken. Also das würde ich sehr ans Herz legen und sonst haben wir natürlich auch Aktionspläne, die man da finden kann. Also das ist eine tolle Arbeit, die richtig Spaß macht mit ganz wunderbaren Kollegen und Kolleginnen.
Ihr habt da zwei Aufgaben. Einmal die Beratung an die Politik und die Bildung in die Gesellschaft hinein.
Ja, würde ich so sagen. Aber wie gesagt, von der Governance ist es tatsächlich am Staatssekretärsausschuss aufgehängt und erstmal auch Beratung der Administration bei den virulenten Fragen auch der Regulierung der Instrumente. Da gibt es ja noch viel zu tun.
Ja, genau. Dann denke ich, steigen wir mal ein in das eigentliche Thema H2Global. Ich denke, alles hängt da mit zusammen und genau, Wasserstoffrat, H2Global, da steckt ja auch Wasserstoff drin. Vielleicht erstmal die Basisfrage, warum brauchen wir jetzt überhaupt Wasserstoff?
Das ist super, das finde ich ganz wichtig, weil wir ganz viel diskutieren über Kosten und Mengen. Ich finde, man muss es mal qualitativ anschauen. Mhm. Ich meine, Wasserstoff ist kein Selbstzweck, sondern wir machen es des Klimaschutzes wegen. Die ganze Debatte um Wasserstoff ist ja auch entstanden aus dem Gasdialog 2030, wo wir uns als Deutschland, finde ich, schon bewegt haben, weg von der Idee, vor allem, oder anders angefangen, die Energiewende war ja sehr stark in Deutschland immer eine Stromwende mit Blick auf Elektrifizierung und das natürlich auch als Hauptfokus, weil wir wissen, die Schritte sind ja eigentlich klar, Energieeinsparung, Energieeffizienz, Dann Ausbau natürlich der Erneuerbaren und Elektrifizierung. Aber es gibt halt Sektoren, da reicht's nicht und da brauchen wir die Moleküle. Und das war so ein, glaube ich, Augenöffner für viele aus diesem Dialog. Und wenn ich sage Moleküle, meine ich natürlich immer klimafreundlich, klimaneutral. Mit Blick natürlich auf 2045 und da auch grün. Und deswegen brauchen wir Wasserstoff, weil wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Ich glaube aber, dass wir in der ganzen Diskussion eben nicht nur auf die Schiene Energietransformation gucken müssen, wenn wir Wasserstoff einordnen, weil es eben ein viel, viel größeres Thema auch ist. Ich glaube, es ist ein enormer Beitrag und es muss ein enormer Beitrag werden für den Umbau der Industrie. Also ich sehe Wasserstoff ganz klar wirklich im Zentrum der Frage, wie bringen wir Klima-, Energiepolitik, Industriepolitik und Technologiepolitik zusammen. Also ist das für mich ein ganz entscheidender Faktor auch für den Green Deal in der Europäischen Union und auch für ja die Wettbewerbsfähigkeit und den Industriestandort Deutschland. Und deswegen ist es ja auch gerade angesichts jetzt der Versorgungskrise, die wir wirklich haben, auch beim Erdgas, eine ganz zentrale Frage, dass wir schnell die benötigten Mengen an Wasserstoff und Derivaten bekommen, aber auch eben schnell zu möglichst kostengünstiger Variante und stabiler.
Jetzt sagst du schnell, da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil wenn man sich die großen Szenarien anguckt, die ganz bekannten Ariadne, BDI, DENA, da kommt der Wasserstoff und wir brauchen ihn. Das ist, glaube ich, inzwischen unumstritten, wenn wir klimaneutral werden. Am Ende eben brauchen wir in bestimmten Bereichen die Moleküle. Aber die großen Mengen, die signifikanten Mengen kommen doch erst so in den 30ern. Und jetzt sind wir 2022 und du sagst jetzt brauchen wir schnell den Wasserstoff. Also brauchen wir ihn jetzt oder brauchen wir ihn eigentlich erst in den 30ern?
Also für den Klimaschutz würde ich sagen, wäre ja super, wenn wir ihn jetzt hätten und die Derivate her damit. Es ist nur die große Herausforderung, schnell die Produktion in dem Maß zu skalieren, wie wir es brauchen und die Transportvektoren aufzubauen. Da werden wir ja noch dazu kommen. Mhm. Also das fehlt uns. Naja, und die ganzen Studien sind ja meines Wissens alle tatsächlich vor der russischen Invasion in die Ukraine und diesem Krieg entstanden. Und unser Verständnis ist, da haben wir auch ein Papier im Wasserstoffrat dazu gemacht, ist schon, dass wir jetzt noch mal schneller mehr Wasserstoff und seine Derivate auch brauchen, um eben auch die ganze erdgasbasierte Wertschöpfungskette schneller zu ersetzen. Also das Thema Substitution kommt schon noch mal neu rein und noch mal virulenter, weil wir eben auch den Druck haben, dass uns viel auch wegbricht in der Petrochemie und in den Produktionsprozessen, was jetzt viel erdgasbasiert war. Und da müssen wir aufpassen. Also ich glaube, da sind die Studien sind an den Punkten, können gar nicht anders sein als veraltet.
Eine kurze Erklärung zum Thema Derivate. Ich glaube, es ist vielleicht nicht jedem sofort bewusst, was jetzt Derivate sind. Genau, vielleicht kannst du das noch kurz erklären.
Ja, und ich bin natürlich keine Chemikerin, also hoffentlich. Aber wenn ich Wasserstoffderivate sage, dann ist das natürlich der ganze Bereich Ammoniak, Methanol, synthetisches Methan, natürlich synthetisches Crude, E-basiertes, Sustainable Aviation Fuel. Habe ich was vergessen? Bestimmt. Dann aber auch die Träger LOHC, also und dann auch die ganze Frage, die noch draufkommt, kein Derivat, aber wie transportieren wir den Wasserstoff über Pipelines oder verflüssigt? Und da haben wir natürlich unterschiedliche Zeitschienen und unterschiedliche Möglichkeiten.
Mhm. Das ist eine ganz naive Frage, wenn du sagst, wir brauchen jetzt schnell Wasserstoff, warum kaufen wir ihn nicht einfach? Also warum haben wir ihn nicht? Warum produzieren wir ihn jetzt nicht? Was ist das Problem?
Weil wir nicht die Elektrolyseurskapazitäten haben, weil uns Schiffe fehlen für Transport von reinem Wasserstoff, weil unsere Pipelines auf Erdgas ausgelegt sind und vor allem auch die Kompressoren, die Messsysteme. Also da muss schon ein ganzer Umbau passieren und eben nicht nur auf der Hochlauf-Angebotstransportseite, sondern dann eben auch auf der Anwendungsseite und Verteilungsseite. Und da sprechen wir von dem typischen Henne-Ei-Problem. Also was muss zuerst kommen? Wir haben ein Hochlaufproblem massiv auf vielen Stufen auf der Angebotstransportseite und dann natürlich ein schon sehr kostenintensives Umbauthema auf der gerade industriellen Anwendungsseite.
Mit Henai-Problem meinst du, dass ein Verbraucher jetzt nicht seine Prozesse umstellt, wenn er keinen Wasserstoff bekommt,
ja,
und ein Erzeuger
genau.
wird jetzt keinen Wasserstoff produzieren, wenn er nicht verkaufen kann.
Genau.
Ja.
Und genau dieses Hochlaufen, auch vor der Invasion, du hast schon ein bisschen dargestellt, dass das jetzt vielleicht so ein Beschleuniger sein kann für die Wasserstoffwirtschaft. Für das Hochlaufen wurde ja im Vorfeld eigentlich immer häufig das Argument gebracht, ist auch okay, wenn wir den Wasserstoff erstmal aus Erdgas herstellen, damit wir die ganzen Prozesse umstellen können. Hauptsache, wir haben erstmal Wasserstoff. Also die Frage von Philipp so ein bisschen, Hauptsache erstmal Wasserstoff. Das scheint ja jetzt auch nicht mehr eine richtige Option zu sein, weil das Erdgas ist teuer und knapp. Dann macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, jetzt aus Erdgas dann den Wasserstoff zu machen. Deswegen überspringen wir vielleicht auch diesen Schritt, dass wir erstmal blauen Wasserstoff machen zum Hochlaufen, sondern gehen gleich auf den grünen Wasserstoff.
Also ich glaube auch, wir haben ein Mengenproblem. Ich glaube, das glaubt nicht nur ich, das glauben viele. Also insofern würde ich sagen, ja, alles nutzen, was uns erlaubt, schnell auch Emissionen einzusparen. Klar ist die Erdgasbrücke kürzer, teurer, schmaler geworden, aber ich würde es jetzt von vornherein nicht ausschließen, weil ich auch glaube, blauer und später auch türkiser Wasserstoff ist schon ein spannendes Thema für heutige Erdgasproduzenten. Und wir sehen es ja auch weltweit, dass große Produzentenländer wie Norwegen, aber auch Saudi-Arabien, Katar in auch diese Technologien gucken, eines zirkulären Kreislaufs von Carbon, CO2-Nutzung. Also insofern ist das, finde ich, ein großes Thema, gerade wenn wir ja auch jetzt davon sprechen, wir müssen nochmal neue LNG-Verträge schließen. Und die Länder ja häufig eine Langfristsicht haben wollen. Und da wäre im idealen Fall natürlich, dass man sagt, okay, 15 Jahre noch Erdgas und dann dekarbonisieren wir die Lieferkette gemeinsam. Und dann insofern, ja, also auch aus geopolitischen Gründen ist es ein ganz wichtiger Punkt, auch heutige fossile Produzenten da einfach mitzunehmen ins Wasserstoffalter.
Da kommen wir später nochmal dazu, weil das, glaube ich, eine super spannende Frage ist.
Genau, also letztendlich, finde ich, entscheidet der CO2-Rucksack und gar nicht so stark die Farbe in ganz vielen. Also das spielt ja auch für die Zertifizierung eine Rolle.
Okay, aber jetzt nochmal ausgehend vom Henne-Ei-Problem. Wie lösen wir das jetzt?
Ich würde sagen, es gibt zwei Grundvoraussetzungen, die die Henne und das Ei brauchen. Habe neulich die Bilder bemüht, die brauchen den Hühnerstall, weil sonst kommt der Fuchs und bringt die in einen Überlebenskampf, den die eigentlich nicht führen können und überlässt dem Zufall, Survival of the Fittest. Und der Hühnerstall ist ganz klar der regulatorische Rahmen. Also wir brauchen jetzt dringend eine Zertifizierung, wir brauchen aber auch Normen und Standards, weil mir sonst, also man kann keinen Markt, keinen Handel schaffen, wenn wirklich Definitionen fehlen für das Gut, was ich handeln will. Und es ist ja nicht nur die chemische Eigenschaft Molekül, sondern es sind ja die grünen oder CO2-Attribute, die letztendlich die Wertigkeit auch des Produktes bestimmen. Und insofern brauchen wir ganz klar diesen Hühnerstall. Vielleicht hilft das Bild diesen regulatorischen Rahmen. Und jetzt mache ich den nächsten Ausflug in die Tierwelt. Und natürlich, es gibt auch ein schönes Kinderbuch. Es braucht ja nicht nur die Henne, sondern es braucht auch den Hahn. Und insofern ist eine weitere Grundvoraussetzung wirklich die Infrastruktur. Also wir brauchen schnell ein Startnetz, wir brauchen den Hydrogen Backbone und die Aussicht auch, Stichwort nochmal, wann stelle ich denn die Industrieprozesse teuer um? Da brauche ich ja von Vertrauen, dass im besten Fall auch wirklich reiner Wasserstoff ankommt. Das ist ja das, was die Industrie braucht und dazu muss es klare Entscheidungen schnell geben, wann eine Infrastruktur gelegt wird. Und Infrastruktur, nicht nur die Pipelines, sondern eben auch Häfen und Schiffe.
Jetzt kommt so oft schnell und müssen wir machen und deswegen noch einmal die provokante Frage, ist es wirklich sinnvoll, dass wir dort der First Mover sind, dass wir da wirklich so schnell reingehen, weil das EEG wird ja häufig bemüht dafür, dass wir riesige Kosten ja als Bundesrepublik getragen haben, um diese Lernkurve dann zu bezahlen. Also häufig ist es ja günstiger, vielleicht der Zweite zu sein. Und jetzt, genau, höre ich heraus, wir müssen Gas geben, wir müssen ganz schnell, wir müssen brauchen ein Startnetz etc. Laufen wir da wieder in die Gefahr rein, dass wir da sozusagen die ganzen Lernkosten zahlen oder ist es okay?
Ich glaube gar nicht, dass wir noch First Mover sind. Ich glaube, wir haben jetzt vielleicht noch eine technologische gute Schlüsselposition. Aber wenn ich in die USA gucke mit dem Inflation Reduction Act, das ist schon eine enorme Ansage. Also da wird's losgehen. Da sehe ich ganz klar die First Mover. Und wir dürfen auch nicht vergessen, China hat auch klar gesagt mit seinem China Made in 2025, da ist Wasserstoff auch ein zentraler Teil dessen und auch übrigens der Standardsetzung, die die Chinesen auch sehr stark dominieren möchten. Also ich weiß nicht, wo wir noch sehen, dass wir First Mover sind. Ich glaube eher, wir müssen da wieder hin. Und generell, wir brauchen auch eine Umsetzung schnell, jetzt aus den Gründen, die wir angesprochen haben, nämlich Wettbewerbsfähigkeit Europas, Standortsicherung, gerade vor dem Hintergrund, den wir jetzt auch mit der Preiskrise und dem Preisdruck haben, weil mir das schon Sorge macht, wenn ich sehe, was wir für einen enormen Preisschere haben zwischen dem Henry Hub in den USA, Zugang zu günstigen Gaspreisen, das kann ich ja fortschreiben, das sehe ich ja, das ist ja eine Schere, die bestimmt die nächsten 3-4 Jahre bleiben wird, wenn nicht sowieso, weil wir eben viel aus LNG aus den USA importieren werden müssen die nächsten Jahre. Und wenn sich das für Wasserstoff weiter fortsetzt, wenn die USA jetzt ein großer Produzent von Wasserstoff werden, dann klar wird die Industrie nicht nur Produktion verlagern, was jetzt schon passiert, sondern auch die Investitionen. Und dann komme ich zurück zu dem Punkt, dass Wasserstoff eben nicht nur Teil der Energietransformation ist, sondern wirklich auch des industriellen Umbaus. Also da wird sich ganz viel entscheiden. Welche Standorte bleiben? Übrigens ja nicht nur international, sondern auch in Deutschland selber haben wir die Riesenfragen. Wie kommt es denn schnell nach Baden-Württemberg? Wie kommt es schnell nach Bayern? Also ich kann immer nur sagen, schnell, schnell, weil wir reden viel. Aber wir müssen jetzt wirklich ins Loslegen kommen.
Okay, also lohnen sich die Investitionen. Dann kommen wir zu H2 Global. Ich glaube, das könnte ein Instrument sein, das jetzt wirklich schnell loslegen kann. Wie siehst du das Puzzleteil, das H2 Global dem Puzzle beiträgt? Also wie kann das Henne-Ei-Problem jetzt ein bisschen lösen? Wo stößt die Stiftung an? Wo setzt sie an? Was macht sie?
Genau am Henne-Ei-Problem. Genau an dem Punkt, schnell loszulegen, indem es einfach für die Firmen entlang der Kette bis zur Lieferung nach Nordwesteuropa einen Business Case liefern möchte. Weil wir einen Langfristvertrag machen für die Produktions- und Anlieferungsseite über 10 Jahre. Und dass die Idee ist, dass man damit auf der Anlieferseite bis nach Europa eben Preisrisiko rausnimmt, regulatorische Risiken, weil wir klare Kriterien setzen und eben auch das Vertragspartnerrisiko rausnimmt. Also der Punkt eben, dass vielleicht die Abnahme noch nicht so schnell umgestellt hat, den nehmen wir raus für die Lieferseite, weil wir sagen, wir setzen uns in die Lieferkette und ihr kriegt auf jeden Fall euer Geld für die Anlieferung, um es mal simpel zu sagen. Und jeder weiß auch da, der Bundesmittel hinter der Zuwendung ja auch stehen hinter den Differenzkosten, die wir decken, dass wir ein solventer Vertragspartner sind. Und da ist eben die Hoffnung, jetzt dann wirklich schnell einen Teil der Firmen auf der Kette zu ermöglichen, mal das zu realisieren. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, dass wir sagen, wir analysieren uns ja, also wir paralysieren uns ja fast durch Analyse. Das meinte ich vorher. Wir haben unheimlich viele Studien schon über Kostenplusannahmen, über die einzelnen Transportoptionen. Also es ist sehr, sehr kopflastig. Ich nehme es mal ins Bild. Wir müssen jetzt wirklich ins Fußvolk kommen, mal loslaufen, um auch Lern- und Experimentierräume zu haben. Weil wir schon feststellen, auch in der Arbeit, in der Stiftung, in den Arbeitsgruppen, wir haben enorme Transaktions- und Suchkosten. Wie organisiert man die Schnittstellen? Wie hat man Risikomanagement auf der ganzen Kette? Und das versuchen wir eben zu reduzieren, indem wir uns quasi in die Hälfte der Kette setzen und sagen, so, ein großes Unsicherheiten nehmen wir euch raus, liefert uns bis in den nordwesteuropäischen Markt, und dafür kriegt ihr erstmal eine Sicherheit für 10 Jahre.
Also ihr setzt euch in die Mitte zwischen Erzeuger und Verbraucher und sagt zum Erzeuger, wir kaufen euch den Wasserstoff ab, no matter what.
Ja, naja, nicht den Wasserstoff, wenn wir jetzt nochmal genauer hingucken. Die ersten Auktionen oder doppelseitigen Bieterverfahren sind für grünes Methanol. Nee, muss sagen, grünes Ammoniak. Damit geht's los. Grünes Ammoniak, grünes Methanol und E-basiertes Sustainable Aviation Fuel. Und wir setzen uns quasi an den Punkt, dass wir sagen, wir übernehmen in der Anlieferzone, die in Nordwesteuropa liegt, weil wir auch von den IEA-Studien natürlich wissen, dass da die großen industriellen Senken und Abnehmer sind.
Okay, und dann habt ihr den Wasserstoff gekauft. Was macht er dann damit?
Nee, wir kaufen ja grünes Ammoniak, grünes Methanol, ja, okay, und grünes Jetfuel. Genau, was machen wir dann damit? Wir verauktionieren das dann in den europäischen Markt. Und zwar nicht für 10 Jahre, sondern kurzfristiger, vermutlich für 1 Jahr. Und das einfach aus dem Grund, weil wir früh Preissignale generieren wollen für den Markt, auch als Teil der Transparenz, weil wir schon davon ausgehen, dass es wichtig ist, auch für ja viele potenzielle, auch hier Erzeuger von Wasserstoff, früh auch Preissignale zu bekommen. Und neben dem Kriterienkatalog, den H2 Global auch veröffentlichen wird, übrigens morgen, insofern ist gar nicht so ganz glücklich, dass wir heute zusammensitzen, weil ich noch gar nicht so viel dazu sagen kann, aber der Mehrwert ist tatsächlich, dass wir einen Kriterienkatalog aufstellen für diese grünen Produkte, der sehr streng ist, aber der natürlich auch einen Referenzpunkt dann bieten kann, jenseits der Preismechanismen. Und das ist Teil der Logik, dass wir dann sagen, okay, wir kaufen zu einem festgelegten Preis über 10 Jahre, der vermutlich erstmal bei den ersten Auktionen dann in den europäischen Markt um einiges höher liegen wird. Mhm. Weil die Annahme natürlich ist, okay, mindestens sollten wir den Preis des grauen Ammoniaks erzielen. Ich nehme jetzt mal Ammoniak als Beispiel. Aber letztendlich, wenn der Regulierungsrahmen sich verändert, wird auch die Wertigkeit des grünen Produkts steigen. Und insofern minimiert sich dann eben die Notwendigkeit, den Differenzkostenausgleich zu machen. Und das ist ja das, wofür wir die öffentlichen Mittel haben. Also die Zuwendung, die 900 Millionen aus dem BMWK. Mhm. Und da ist eben das Motiv und die Idee dahinter, dass wir für den Steuerzahler auch die Belastung möglichst gering halten.
Okay, das wirft noch ein paar Fragen auf.
Genau, der Mechanismus ist recht komplex und genau, sicher auch schwer im
vielleicht
Podcast
noch mal,
zu erklären.
Ja.
Aber mal auf die Webseite gucken.
Ja.
Vielleicht nochmal, also wie ich das verstanden habe, das ist ja, das heißt auch Doppelauktionsmechanismus, ne? Ihr kauft auf der einen Seite, ist auch eine Auktion, bei den Erzeugern kauft ihr möglichst billig Wasserstoff ein, richtig? Oder Ammoniak, grünes Ammoniak. Aber der ist trotzdem immer noch richtig teuer. Diesen Wasserstoff bzw. Ammoniak verkauft ihr dann weiter in Deutschland, in Europa, zu einem günstigeren Preis an jemanden, der das meiste dafür bietet, aber trotzdem immer noch günstiger, als ihr es eingekauft habt. Und diese Differenz, die müsst ihr draufzahlen.
Genau, und dafür haben wir Geld vom BMWK. Also jetzt haben wir es sehr vereinfacht dargestellt, aber ist gut, wenn du es nochmal in deinen Worten sagst, das hilft wahrscheinlich. Aber ich kann nur sagen, wirklich mal, wir haben auch ein schönes Papier, hoffe ich, auf der Webseite, ja, was das so ein bisschen mehr erklärt für die es nochmal mehr im Detail interessiert. Aber das ist die Logik dahinter. Wichtig ist wirklich nochmal nicht nur die Erzeuger, sondern auch die Anlieferung. Mhm. Also es ist schon die Idee wahrscheinlich, dass ein Konsortien auch bieten und sagen, für den finanziellen Betrag, den wir nennen, weil wir haben ja die 3 Produkte, dafür haben wir 900 Millionen über 10 Jahre. Da geht es ja eigentlich darum, dass die nochmal sagen, welche Mengen liefere ich euch denn über die 10 Jahre genau für den Preis. Das ist gerade so ein bisschen umgekehrt.
Okay.
Also ihr stellt einen Preis oder ein Budget in den Markt und bekommt eine Menge.
Ja,
morgen, also nicht wieder bei der
EEG-Auktion. Gucken, okay. Ja, da werden die Details veröffentlicht, aber im Prinzip ja.
Okay. Also ihr nehmt relativ viel Geld in die Hand, um dieses Henne-Ei-Problem oder diesen zu lösen, beziehungsweise diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Aber jetzt, so wie du es dargestellt hast, geht es ja vor allen Dingen um diese Erzeugungsseite, dass das aufgebaut wird, das gibt es ja noch nicht, um den Transport Richtung Europa. Auf der Verbraucherseite, wenn wir mit Derivaten anfangen, wird ja erstmal nichts passieren, oder? Weil ich meine, jemand, der Ammoniak verwendet, verwendet Ammoniak, ob der jetzt grün oder grau ist oder ein Flugzeug, interessiert sich jetzt auch nicht so groß. Da muss ich ja nichts machen, wenn ich jetzt sozusagen grünes Kerosin beimische. Wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen. Also durch diesen Ansatz, dass man erst mit Derivaten anfängt, versucht man vor allen Dingen auf der Erzeugerseite was loszutreten. Sehe ich das richtig?
Ja, aber ich würde schon sagen, das ist Teil auch der großen Fragezeichen, die wir haben. Weil es ist richtig, dass es darum geht, loszulegen. Ja. Ich wiederhole mich. Einfach Elektrolyseure zu skalieren, auch ja der Technologie zum Durchbruch zu helfen, also auch die Kostendegression zu starten, die wir bei PV-Batterien und so weiter hatten. Also da können wir uns ja totreden. Also wir müssen loslegen. Das ist Teil der Philosophie und der Idee dahinter. Dass wir mit Derivaten loslegen, ist der Sache geschuldet, dass die Gelder jetzt erstmal vom BMWK für eben Auktionen, ich sag's jetzt mal so salopp, eigentlich ist es ein Bietermechanismus, aber für die Auktionen erstmal global ausgerichtet sind. Das heißt, wir können nicht auf die Pipelines setzen, sondern es geht wirklich drum, das anzuliefern nach Nordwesteuropa. Und da ist natürlich die Überlegung, wo bestehen denn quasi Infrastrukturen, Technologien, die wir schon nutzen können und Logistikketten. Und das sind einfach die, die man schon nutzen kann, die bestehen. Und das ist eigentlich die Logik dahinter, genau wie du sagst, Serafin, dass wir da in Logistikketten aufsetzen und auch in Anwendungsfunktionen, die eben schon bestehen und wo die Zertifizierung dann eben auch dafür sorgen kann und die Anrechenbarkeit, dass es auch ja Wert dann generiert eines grünen Premiums für die Hersteller. Also das in jedem Fall. Ich glaube aber auch, dass es gerade bei Ammoniak schon die spannenden Fragen und Methanol gibt, inwieweit werden die dann auch als Grundstoff weiter benutzt und ja, zum Beispiel im Schiffsverkehr als Antriebsstoff oder eben auch, ich meine, die Japaner werden ja Ammoniak wahrscheinlich auch als Co-Firing oder dann letztendlich für Kraftwerke benutzen, weil die einfach viel stärker als Inselstaat diese Transportvektor brauchen. Also ist schon die Frage, inwieweit haben wir jetzt einen Transportvektor, den wir für eine Übergangsperiode brauchen? Oder inwieweit haben wir dann Ammoniak wirklich auch als Ausgangsstoff? Und das wird sich auch natürlich sehr um die Frage entscheiden, wie teuer wird Cracking? Wie funktioniert's? Und das ist das eben, was ich schon wichtig finde, was mir in der Diskussion oft zu kurz kommt. Wir wissen so viel nicht. Und das können wir eigentlich nur lernen, also können wir eigentlich nur rausfinden, indem wir starten und lernen und experimentieren. Und das, so sehe ich auch H2 global und den Mehrwert in der ersten Phase, diesen Raum zu schaffen, um es mal wirklich auszuprobieren. Weil die deutsche Diskussion schon sehr stark immer irgendwie guckt, haben wir keine Login-Effekte, machen wir keine Fehler. Aber ich fürchte fast, wir werden auch uns Fehler erlauben müssen. Weil wir nicht wissen, was werden wir nutzen in Zukunft. Das ist ja auch jetzt komme ich so ein bisschen zu meiner anderen Rolle, das ist ja auch eine hoch geoökonomische und fast schon geotechnologische Frage, in welche Richtung gehen denn andere Länder? Wo setzt sich Methanol durch, in welchen Arten von Schiffstransport und wo ist es Ammoniak? Und wenn man da so den Zug verpasst, wird es schwierig. Deswegen würde ich schon sagen, macht schon auch Sinn, staatliche Gelder da erstmal reinzustecken, weil sonst sitzen die Unternehmen quasi in den schon Startlöchern, aber trauen sich nicht loszulaufen. Und da müssen wir schon Risiken abfangen, wenn dann vielleicht mal wirklich, würde ich sagen, wenn da wirklich mal ja vielleicht auch ein Irrweg gegangen wird.
So ein ganz großes globales Reallabor.
Ja, schon irgendwie, aber das macht es ja auch spannend und wir wissen ja auch eigentlich das, was brauchen und das ist ja dann schon auch wieder das Gute.
Habt ihr da schon spezifische Länder im Blick oder gibt es eine Auktion weltweit, wo ihr sagt, wer gibt uns am günstigsten den Wasserstoff oder fokussiert ihr euch da auf die Potenziale Chile, wo es besonders günstig ist oder andere Idee, man kann damit ja auch Wirtschaftshilfe, Entwicklungszusammenarbeit unterstützen, ne? Oder auch Länder, die jetzt auf Öl angewiesen sind, Alternativen bieten. Sind das Überlegungen, die ihr anstellt? Oder gibt es, wie gesagt, diese eine Auktion und egal, den Blick nehmen wir?
Super Frage, finde ich total wichtig. Also, in der ersten Bieterverfahren, die jetzt starten, also wirklich jetzt übermorgen nächste Woche oder morgen nächste Woche, das ist eine globale Auktion. Da treten quasi wirklich die First Mover an und da, ich finde es total spannend, weil man sieht, wer wagt sich denn aus der Deckung? Wer bietet und sagt, ja, wir können in 2 Jahren liefern? Das und eben zu welchen, also welche Mengen, zu welchen Preisen. Aber ich bin ja bei H2 Global, weil ich den Mechanismus wirklich sehr schlau und intelligent finde, weil man damit einiges auch steuern kann, weil der Mechanismus ja eine Modularität erlaubt. Mhm. Wir haben quasi einen abgeschlossenen Kastenmodul jetzt mit den 900 Millionen für eine globale Auktion. Wir können aber natürlich auch sagen, man kann Auktionen nochmal anders zuschneiden auf andere politische Ziele. Man könnte sagen, wir unterstützen nochmal spezielle Technologien, die wir brauchen. Ammoniak-Cracker, Direct Air Capture, Türkisa, also Pyrolyse. Also in diese Richtung könnte man denken. Man kann in die Richtung eben genau denken. Und dazu haben wir gerade ein größeres Forschungsprojekt mit einer Reihe von Partnern. Wie können wir Entwicklungs- und Schwellenländer früh die Chance geben, da wirklich zu partizipieren? Weil ich glaube, das gibt uns enorme Chancen und wir müssen es auch als Deutschland und als Europa auf genau die Füße stellen, nämlich breite, nachhaltige Handels- und Technologie- und Entwicklungspartnerschaften, weil es eben, also Wasserstoff zu importieren, wird anders funktionieren als Öl und Gas zu importieren, weil es keine Ressource ist, sondern wirklich ein technologisch komplexes, verarbeitetes Produkt, was keine großen Renten erlaubt, sondern einfach ja ein Businessmodell entlang der Wertschöpfungsstufen, aber nicht mehr in dem Maße die Renten wie Öl und Gas.
Und theoretisch kann es überall hergestellt werden.
Und theoretisch kann es praktisch überall hergestellt werden. Insofern finde ich, also aus dem geopolitischen Fokus die Frage unheimlich spannend, mit wem machen wir es? Also das treibt mich natürlich als Wasserstoffratsmitglied und als von der Forschungs- und Analyseseite um. Dazu habe ich 2 oder fast schon 3 Antworten. Als H2 Global Mechanismus, H2 Global, die Auktion, das ist immer eine Entscheidung des Zuwendungsgebers. Also was wir dann wirklich umsetzen und wie wir es umsetzen, nach welchen Kriterien, das entscheidet das Ministerium oder das Land, das uns Geld gibt, oder die EU-Kommission, mit denen sind wir ja auch gerade im Gespräch. Also, aber als Forschung, Analyse und als Mitglied was Nationaler Wasserstoffrat würde ich sagen, ja klar. Also das ist die enorme Frage, vor der wir stehen. Und wir haben, die eine Antwort ist natürlich auf jeden Fall diversifizieren. Insofern schon gucken, wird ja spannend, die ersten Auktionen, wer kommt denn aus der Deckung, und dann nochmal gucken bei nächsten Modulen, nächsten Fenstern, wie kann ich streuen, dass ich diversifiziere, aber ich würde auch sagen, naja, das sagen wir immer so salopp, wir diversifizieren dann, da gibt es ja einen Trade-off. Weil wenn ich diversifiziere, dann streue ich ein bisschen auch wie den Gießkanne. Wir brauchen ja auch schnell Riesenmengen. Und insofern brauchen wir schon strategisch Partnerländer, mit denen wir es machen wollen. Und ich habe da eine gewisse Sympathie, ehrlich gesagt, für ein bisschen kleinere Länder. Mhm. Ich würde hoffen, Australien, Chile, ich komme eher aus der Deckung. Ich weiß schon, es ist jetzt ein bisschen heikel, Länder zu nennen, aber ich finde es schon spannend, auf Länder zu gucken, die kleiner sind, wo eine Entwicklungs- und Handelspartnerschaft mit Deutschland, mit Europa noch einen Unterschied machen kann. Mit Blick auch auf eine Just Transition, also Länder, die aus der Kohle aussteigen und große Potenziale beim Wasserstoff haben. Kolumbien würde ich nennen, was gar nicht so oft genannt wird, aber hochspannend ist, wo wir auch Demokratisierungsprozesse jetzt unterstützen können. Also das meine ich, wo eine Zusammenarbeit auch wirklich einen Mehrwert und einen Unterschied macht, wo nicht alle vor Ort sind und wo auch zum Beispiel China noch keinen riesen Fuß drin hat, weil ich auch vermuten würde, große Länder wie Brasilien sind eh auf der Landkarte. Also Kolumbien, Uruguay, Namibia, Indonesien und so weiter und so fort. Stichwort natürlich hatten wir auch schon Ukraine in der Zukunft. Also geopolitisch würde ich sagen, mir ist schon bewusst, dass das immer heikel ist für die Bundesregierung zu sagen, wir haben die Länderpartnerschaft. Aber man muss schon eine gewisse Auswahl auch treffen, weil sonst kriegen wir so einen Hochlauf und die Mengen nicht.
du sprichst jetzt ja immer von den Ländern und bei der Auktion, vielleicht das auch nochmal klar sind, machen wir einen Vertrag mit einem anderen Land oder sitzt dort irgendwie am Ende eine Shell oder so und macht das, den Wasserstoff für uns? Also wer ist Vertragspartner auf der anderen Seite?
Ja, das ist eine super gute Frage. Na klar sind es die Konsortien, aber wir haben, wenn wir neue Auktionen aufsetzen oder dieses Bieterverfahren aufsetzen, scheint es und ist es wohl WTO-kompatibel, wenn man das schon auf spezielle Länder oder Länderkategorien ausrichtet. Okay. Also das meinte ich mit der modularen Möglichkeit, dass ich schon entwicklungs-energiepolitische Ziele verfolgen kann, indem ich vielleicht nochmal es stärker zuschneide. Das schauen wir uns gerade im Forschungsprojekt an, weil damit natürlich viele Fragen, WTO-Kompatibilität habe ich angesprochen, verbunden sind. Aber das ist eigentlich die Idee dahinter. Und man kann natürlich überlegen, und das ist auch die Richtung, in die das BMWK denkt, dann tatsächlich gemeinsame Fenster mit Ländern aufzulegen.
Und für diese erste Runde auch, normal bei einer Auktion oder Bieterverfahren gibt es ja häufig eine Präqualifikation. Ist das dort auch so, dass man sich erstmal ja beweisen muss, dass man es eigentlich leisten kann oder kann jetzt wirklich jeder anbieten?
Genau, wir haben einen zweistufigen Bieterprozess. Da gibt es eine Präqualifikation der Teilnehmer, die dann in der zweiten Stufe mit teilnehmen können, also der Konsortien. Ja, also genau, kurze Antwort, ja.
Nochmal zu den geopolitischen Fragestellungen. Habt ihr das Mandat dazu, diese auch zu beantworten, also aktiv zu werden? Oder ist es muss es aus einer legislativen Bundesregierung kommen, dass ihr sagt, okay, wir begrenzen es jetzt auf die und die Länder? Also könnt ihr als Stiftung diese geopolitischen Entscheidungen auch beantworten?
Wir können Empfehlungen geben, weil die Forschung und Analyse der Stiftung unabhängig ist, sowohl von den Stiftern als eben auch im Kuratorium sind ja auch die mit Wasserstoff befassten Bundesministerien. Da können wir Empfehlungen und Analysen aussprechen. Wir gucken auch eben gerade im Forschungsprojekt dezidiert Entwicklungs- und Schwellenländer an. Die Entscheidung, wofür dann wirklich die Gelder gewidmet werden und die Entscheidung über den Kriterienkatalog, das trifft wirklich der Zuwendungsgeber, also die Ministerien, vielleicht eine EU-Kommission, vielleicht eine niederländische Regierung.
Ja, lag mir gerade auf der Zunge. Also es war in den Nachrichten vor ein paar Wochen, dass Niederlande auch mit partizipieren will, also die Stiftung finanziell auch mit unterstützen würde. Das wäre dann ein weiterer Zuwendungsgeber, der hat dann auch die Entscheidungsmacht. Und zweite Anschlussfrage, werden die Produkte dann auch hauptsächlich in die Niederlande verkauft anschließend? Also wie sieht diese Partizipation der Niederlande aus?
Ja, also das haben wir uns natürlich riesig gefreut, weil wir ja auch sagen, H2Global ist zwar jetzt erstmal von deutschen Geldern unterstützt durch den ersten Auktionsmechanismus, aber eigentlich sind wir europäisch. Und das wird jetzt natürlich nochmal viel, viel deutlicher dadurch, dass die Niederlande ein Fenster oder ein neues Bieterverfahren gemeinsam mit Deutschland finanzieren wollen. Wir sind deswegen europäisch, weil wir Anlandungsregionen Nordwesteuropa haben, auch schon im ersten Bieterverfahren und wir nach ganz Europa verkaufen. Das war auch Grundvoraussetzung für die Notifizierung durch die Europäische Kommission. Das ist ganz wichtig.
Ah, okay. Es wird nach ganz Europa verkauft. Ja. Also alle in Europa können an den Verbrauchsauktionen teilnehmen.
Ja.
Schön. Das heißt, jetzt geht's los. Du hast ja mehrmals gesagt, jetzt nächste Woche, morgen, genau. Vielleicht kannst du da nochmal kurz die Zeitschiene geben. Also es gibt irgendwie diese 900 Millionen. Es gibt jetzt irgendwie diese erste Ausschreibung. Genau, Philipp hat es gerade schon angesprochen. Es war ja relativ groß in den Medien, gerade im Zusammenhang mit der COP in Ägypten, dass ja jetzt irgendwie das aufgestockt wird auf gute 4 Milliarden. Wird das jetzt sozusagen die erste noch reingeschoben oder sind das jetzt sozusagen schon verteilt auf die nächsten Ausschreibungsrunden, dass wir sozusagen ein Gefühl dafür bekommen, was jetzt konkret die nächsten Wochen oder nächsten Jahre passiert?
Nein, es wird nicht reingeschoben jetzt nochmal in die die 900 Millionen, sondern es wird gestaffelt dann weiter in die nächsten Jahre. Wann genau dann die neuen Bieterverfahren starten mit den Niederlanden und eben wie auch die anderen Mittel verwendet werden, ist dann Teil der Entscheidung der Ministerien. Also da sind wir selber gespannt. wichtig ist einfach nur, dass ich sagen kann, jetzt schon mal das Bieterverfahren nutzen für die 900 Millionen und nicht unbedingt auf die nächsten warten, weil wir natürlich auch den Markttest haben wollen. Und da sieht die Zeitschiene jetzt für die 900 Millionen so aus, dass wir morgen und dann vermutlich in 2 Wochen die Kriterien veröffentlichen für grünes, erst für grünes Ammoniak und dann in ungefähr 2 Wochen, Mitte Dezember, für grünes Methanol und grünes E-basiertes Sustainable Aviation Fuel. Und dann geht's eigentlich los mit dem 2-stufigen Bieterverfahren, also Präqualifikation der Teilnehmer, wer darf teilnehmen. Und dann werden wir sehen, wie lange der Verhandlungsprozess dauert, dieses Vergabeverfahren. Wahrscheinlich bis Mitte nächsten Jahres. Tue ich mir ganz schwer, würde ich auch eigentlich gar nicht spezifizieren. Das ist juristisch in den Details alles heikel und dann eben Anlieferung sowas 2 Jahre später. Und dann, deswegen sage ich, es wird sehr, sehr spannend, wirklich mal so einen Markt- und Unternehmenstest zu haben. Wer wagt sich denn aus der Deckung? Und dann sind die Lieferungen eben über die 10 Jahre gestreckt.
Okay, aber in 2 Jahren gehen wir davon aus, dass wir schon die Produkte dann hier in Europa haben.
Das ist die Vorgabe.
Genau. Oh, das ist die Vorgabe. Es muss dann auch so passieren. Man hatte dann, also ihr Projekt hat man jetzt 2 Jahre Zeit,
ja,
das Ganze aufnehmen.
Genau, in den Katalog schauen, welche Details da für die genauen Zeitfenster dann stehen. Aber
genau, und du hast ja schon angesprochen, genau, dass es entsprechend der EU-Regulatorik passieren soll, was grüner Wasserstoff ist. Genau, Stichwort RED 2, RED 3. Da stehen ja jetzt die Kriterien drin, aber die sind ja noch nicht final. Laufen wir da noch in irgendein Problem rein, wenn die sich noch ändern sollten, dass das, was ihr jetzt vertraglich ausmacht, dann vielleicht gar nicht EU-konform ist? Das wäre dann ungünstig, genau. Oder passt das dann sozusagen?
Ach ja, das ist wirklich Teil der Schwierigkeit, warum wir ja auch länger gebraucht haben, als wir dachten, weil es eben alles gar nicht so einfach ist, umzusetzen, sag ich mal salopp. Weder das der ganze Rahmen, um das Instrument zum Laufen zu bringen, noch eben die ganzen Diskussionen auf EU-Ebene um Grünkriterien und auch Nachhaltigkeitskriterien, die ja sehr wichtig auch fürs BMWK für uns waren, das in den Kriterienkatalog zu gießen, der möglichst wenig Angriffsfläche bietet, sondern möglichst auch binär ist, wo man einfach die Kästchen ankreuzen kann und ja, passt. Weil es eben natürlich wichtig sein wird, im Bieterverfahren da klare Kriterien zu haben.
Genau, und also darüber, wo am meisten ja diskutiert wird, ist dieses Thema Zusätzlichkeit und Gleichzeitigkeit. Genau, kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren, aber was mich dann interessiert, wäre jetzt nochmal mit diesen 2 Jahren. Also wenn das auch drin steht, weil man sagt, das ist EU-konform, dann heißt das dann, da muss jemand in 2 Jahren einen kompletten Windpark aufbauen, die Elektrolysekapazitäten und Testläufe machen? Also das hört sich schon sehr sportlich an.
Es ist sportlich. Okay. Es ist sportlich, genau. Wir brauchen die Champions, okay, um es mal blöd zu sagen. Aber nee, also das wird spannend. Und natürlich haben wir uns sehr, sehr stark, aber ich kann nur wieder sagen, einfach, wenn die Leute jetzt den Podcast hören, können sie ja beim BMWK auf die Webseite gucken, können sie bei der EU in den Anzeiger gucken. Da stehen dann die Kriterien drin und da sieht man, dass wir uns natürlich sehr stark daran orientiert haben, was an der strengen Ebene dann wahrscheinlich durchkommt, auch beim Delegated Act. Und ich meine, das ist ja Teil des Problems, was wir auch versucht haben und versuchen abzufedern, diese regulatorische Unsicherheit. Dass wir sagen, Mensch, die ersten Projekte, die sollen eine Sicherheit über 10 Jahre haben, möglichst eben auch einen sogenannten Bestandsschutz, Grandfathering, hoffentlich darüber hinaus. Das liegt dann nicht mehr in unserer Macht, ist aber hoffentlich absehbar. Aber es ist schon spannend, die Diskussionen gehabt zu haben, weil man einfach sieht, wie wichtig einerseits ein strenger, klarer regulatorischer Rahmen ist, andererseits eben auch schon den ersten First Movern so einen gewissen Spielraum und auch Nachjustierungsspielraum zu geben und wie entscheidend. Ich meine, ich bleibe immer dabei, ich habe den Hühnerstall gesagt, wenn wir nicht diesen Schutzraum kriegen oder diesen klar abgesteckten Rahmen, wo Hände rumlaufen können, dann kommt nichts dabei raus, und das ist so zentral, und wir gucken in den meisten Fällen ja wirklich nur auf die grünen Kriterien. Da sind ja noch andere Methodologien, die eine große Rolle spielen, wie CO2.
Du hast ja gesagt, genau, das schafft nur ein Champion, also das ist eine große Herausforderung. Ist dann nicht die Gefahr auch wiederum, also wir haben ja auch so diese anderen strategischen Kalküle, die man in so eine Ausschreibung mit reinbringen könnte, dass es dann wieder die absolut etablierten Player sind, die eigentlich aus der Gas- und Mineralölwirtschaft kommen und vielleicht am Ende nur einer dann das Geschäft macht? Wollt ihr da auch diversifizieren, nicht nur geografisch, sondern auch was die Player angeht? Gibt es da Teillose? Wie ist das organisiert?
Also wer ist ihr? Okay. Wollt ihr diversifizieren? Also wenn ihr mich fragt, ja klar.
Okay.
Wenn ihr mich fragt, würde ich auch sagen, ja mei, ich glaube, wir brauchen auch die großen Spieler, ganz ehrlich. Ohne die wird es nicht gehen. Ich will die nicht auf der Blockiererseite, sondern ich will die auf der Seite, dass die schnell ins Umsetzen kommen, weil die auch ein Know-how haben, wie man die Stoffe handelt und umgeht. Ich will aber mit den Stoffen umgeht. Ich will aber auch die dezentralen Elektrolyseure dabei haben, die dezentralen Windfarmen. Also ich würde zum Beispiel den Mechanismus auch gerne in Deutschland und in Europa angewendet sehen und auch für andere Produkte, weil das ist genau der Punkt. Da kann man durch das modulare Prinzip ganz viele Stufen damit bespielen und begleiten. Also deswegen habe ich gesagt, wer ist ihr? Klar würde ich der Bundesregierung, der Europäischen Kommission sagen, ja, steuert dann gegen. Das ist ja Teil der spannenden Ergebnisse, die wir sehen werden. Wer kann denn, wer wagt sich aus der Deckung und wen haben wir da dabei? Aber ich würde jetzt da nicht so ein Antagonismus ausmachen zwischen der alten bösen Öl- und Gasindustrie und dann den neuen, sondern ich glaube, wir brauchen alle. Also um schnell umzusetzen, brauchen wir alle, die Chancen und die Möglichkeiten haben. Und dazu brauchen wir eben schnell ein Level Playing Field. Und da hoffe ich dann eben, dass in der weiteren Phase H2 global auch eine große Rolle oder H2 global der Mechanismus eine große Rolle spielen kann durch die transparenten Kriterien und Preiskriterien.
Zu der Frage, wer ist ihr? Es gibt ja die Stiftung H2 Global und es gibt noch Hintco. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Was ist denn da der Unterschied? Nur ganz kurz, damit man muss ich von Hintco sprechen oder von H2 Global?
Also ich sag auch immer H2 Global, mal H2 Global und mal H2 Global. Also ich glaube, man kann beides sagen. Na, die Stiftung ist breiter aufgesetzt. Wir haben im Satzungszweck Klima- und Umweltschutz mit besonderem Fokus auf den Hochlauf von klimaneutralem und grünem Wasserstoff. Deswegen eben auch die Arbeitsgruppen mit den Stiftern, die sich wirklich mit den größeren Fragen auch beschäftigen. Wie werden die einzelnen Phasen aussehen? Was brauche ich? Was muss ich beachten? Wie kriege ich dann wirklich nicht nur einen Technologiehochlauf hin, sondern auch einen Markthochlauf? Und die Hintco ist tatsächlich der Händler, die GmbH, die jetzt das Bieterverfahren umsetzt und auch den Differenzkostenausgleich realisiert mit den Geldern des Zuwendungsgebers.
Okay, die sind Akteure, die wirklich handeln, einkaufen, verkaufen. Ne?
Genau. Und da haben wir auch eine Firewall dann tatsächlich zwischen Hintco und Stiftung natürlich, weil die Stifter, die Unternehmen, die über 50, die wollen natürlich auch, vermute ich mal, hoffe ich, an dem Bieterverfahren beteiligt sein. Und insofern müssen wir natürlich immer gut aufpassen, dass die Sachen, die wir in den Arbeitsgruppen erarbeiten, nicht direkt einfließen, beziehungsweise den Firmen, die bei uns schon sind, keinen direkten Vorteil bieten. Und das machen wir auch ganz, ganz, ganz bewusst und ganz streng, auch mit den Juristen, die da drauf gucken.
Genau, du hast jetzt zum zweiten Mal noch die Stifter erwähnt, die über 50 Stifter. Sind die auch relevant, was das Finanzvolumen angeht? Also stecken die auch Geld rein für diese Auktion?
Nicht für die Auktion.
Ja.
Aber für uns. Weil wir sind ja wirklich noch eine Stiftung, das klingt immer so altehrwürdig, finde ich. Wir sind fast ein Start-up, weil ja damals, als der Mechanismus aufgelegt worden ist und diese so kluge Idee von Markus Exenberger und Timo Bollerhey, die ja bei der GIZ gearbeitet haben, die auch Age to South Africa und Age to Brazil aufgelegt haben und eben gesehen haben, Mensch, es reicht nicht nur an der Produktionsseite zu starten, sondern man braucht wirklich einen Off-Taker, um zu realisieren, zu helfen. Und so haben die beiden das Konzept entwickelt, auch genau mit entwicklungspolitischen und handelspolitischen Motiven. Und dann sind sie ans BMWK herangetreten, als es auch eben darum ging, wie man mit den Geldern des Corona-Hilfspakets umgeht. Und damals war noch die Aussage aus dem BMWI, noch unter Altmaier, ja, ist schlau, aber der Staat hat nie mit Energie gehandelt. Das hat sich ja auch geändert. Und insofern war die Auflage, die Industrie muss sozusagen unsere Betriebs-, unsere Operativen, unsere Kosten tragen. Und sie trägt und also das, was wir als Stiftung machen und das Personal. Und ich kann nur sagen, mehr Geld, es ist richtig teuer, juristischen Beistand, den Expertenbeistand zu finanzieren, um dann einen Katalog, den man vom BMWK oder von anderen Ministerien kriegt, dann auch wirklich zu übersetzen in hieb- und stichfeste Kriterien, die dann auch in so einem Vita-Verfahren Bestand haben. Also das ist schon eine Mammutaufgabe neben der Umsetzung dieses ganz neuen Mechanismus und in einem neuen Umfeld dann auch noch genug Geld zu akquirieren.
Wenn wir jetzt gerade beim Geld sind, das lag mir vorhin schon auf der Zunge, kannst du uns nochmal ein Gefühl geben, wie viel diese 900 Millionen Euro sind? Also wie viel Ammoniak werden wir daraus bekommen für Europa? Wird die europäische Industrie davon jetzt die nächsten 10 Jahre zehren können oder ist es ein Unternehmen oder wie viel ist es denn?
Ich werde nichts quantitativ sagen, weil schon das nicht nur juristisch schwierig ist, sondern weil wir in einem Preisumfeld sind, das wisst ihr selber, es ist total schwierig, da jetzt irgendwas zu sagen, weil sowohl die Gaspreise als auch die Strompreise verrückt spielen und die sind ja gerade die Strompreise sind ja dann auch wichtig. Und da haben wir ein Paradox. Aber ich mache es mal qualitativ und ich sag's mal so. Meine Hoffnung ist, dass wir nicht nur homöopathische Dosen für den deutschen Markt heranschaffen, sondern schon ein bisschen mehr echte Medizin. Dass wir einfach ein gewisses Gefühl dafür kriegen, was braucht's, welchen Hochlauf brauchen wir, welche, ja, wie wird die Kette funktionieren? Das sind keine Riesenmengen. Wir hatten früher die Diskussion, das macht jetzt H2Global die deutsche Ammoniakproduktion kaputt. Das fand ich schon damals total übertrieben. Und jetzt sehen wir ja, dass wir eigentlich das Ammoniak auch händeringend brauchen, weil sich's nicht mehr lohnt. Aber auch das wird nicht genug sein.
Genau. Mittelfristig, wird's ja dann auch irgendwann vielleicht Wasserstoff werden und wir haben sehr viel jetzt über die Erzeugerseite gesprochen und auf der Verbraucherseite wird ja auch viel und auch teilweise emotional darüber diskutiert, wer kriegt den Wasserstoff und wir haben ja jetzt hier sehr stark diesen marktlichen Aspekt nach vorne gestellt, Auktionsverfahren, wird's dort auch ja eine Vorauswahl geben, wer dann diese Produkte bekommt oder darf da auch wieder jeder mitbieten? Weil genau, wir haben ja anfangs schon gesagt, die Industrie braucht das, diese Moleküle, aber es gibt andere Bereiche, die vielleicht eine deutlich höhere Zahlungsbereitschaft haben, wie beispielsweise der Verkehrssektor. Und sollen wir das den Markt regeln lassen oder habt ihr dort auch eine Empfehlung, wie man dann auf der Verbraucherseite vielleicht auch ja eine Vorauswahl treffen sollte?
Darf ich noch mal vorher zurück, weil du gesagt hast, hoffentlich dann eben auch bald Wasserstoff. Ja, genau. Also ich träume davon, mit H2Global dann auch wirklich Wasserstoff zu Anlieferung zu anzureizen. Und zwar wirklich in Deutschland und auch in Europa, weil ich glaube, es ist ein genuin europäisches Thema, geopolitisch und EU+. Also ich glaube wirklich, wir brauchen da auch noch mal einen politischeren Rahmen. Das war Norwegen, Schottland, im baltischen Raum, Schwarzmeerraum und so mitdenken. Aber deine Frage ist sehr, sehr relevant, weil wir ja auf der Anwendungsseite tatsächlich in der Hochlaufphase schon erstmal die Anwendung oder den Bedarf bei den energieintensiven Unternehmen denken müssen, also Stahl, petrochemische Industrie. Und dann nochmal, da spielt natürlich rein, dass wir keine riesigen Mengen kaufen werden. Also es wird einfach, bei uns wird es darum gehen, dass die sich eindecken, die sich auch eindecken wollen. Wenn man auf unsere Stifterseite guckt, sieht man, da sind auch die potenziellen Kunden dabei, die uns eben auch sagen, es ist einfach spannend, da auch nochmal neben wahrscheinlich großen Punkt-zu-Punkt-Verträgen, die ohnehin kommen müssen, um die Mengen zu decken, eben auch da nochmal eine Fallback-Diversifizierungsoption zu haben und eben auch den Preismechanismus zu bekommen. Also wir verkaufen in den Marktpunkt. So sieht es im Moment aus, aber okay. Das ist auch nochmal eine Entscheidung, die vielleicht auch nochmal, ja, da denken wir drüber nach mit dem Zuwendungsgeber, wenn es jetzt erstmal richtig angelaufen ist.
Genau, und du hattest vorhin das auch gesagt, also die Hoffnung wäre so ein bisschen, dass dieser Mechanismus, den ihr jetzt testet, tendenziell auch weiter noch ausgerollt wird, europaweit, dass das sozusagen vielleicht sogar das Instrument ist, bis 2040 oder so, um einfach in ganz Europa Erzeugung und Verbrauch auf Wasserstoff umzustellen.
Ja, also ich glaube, es ist einfach ein Instrument im Instrumentenkasten sowohl Deutschlands als auch, wenn die Europäische Kommission, wir reden ja mit der Europäischen Kommission, die European Hydrogen Bank mit Leben befüllen will, was sie ja will, dann sollte man auf Instrumente aufsetzen, die eben schon funktionieren, dann geht's schneller. Und ja, ich glaube schon, dass man eben die verschiedenen Phasen bespielen kann. Also den Technologiehochlauf jetzt mit den Importketten, aber auch eben nochmal in Europa, was weiß ich, wenn der erste Startnetz etabliert ist, dass man da dann nochmal in dieser Zone Auktionen startet, tatsächlich für Wasserstoff. Und dann habe ich halt intellektuell einfach Schwierigkeiten, den Import so zu trennen von der heimischen Produktion, weil ich glaube, wir müssen dann ja eher denken in Lieferzonen und Korridoren, die wir befüllen müssen. Und dann habe ich eigentlich gar nicht diese künstliche Trennung zwischen Importen und Produktion, sondern ich brauche dann beides und ich brauche auch genau die Signale, dass ich Korridore füllen will, dass ich Lieferzonen ausbauen und ausweiten will. Und da ist Infrastruktur ein Signal, sind aber auch doppelseitige Bieterverfahren oder so ein Mechanismus auf einem Punkt ein Signal für eben auch kleinere Produzenten, aber auch kleinere Abnehmer. Weil ich schon davon träume, dass wir irgendwann nach 2030 sicher eher erst, aber wir müssen ja auch an die kleinen und mittelständischen Unternehmen denken, die ja zum Teil auch hoch energieintensive Prozesse haben, die einen hohen Prozesswärmebedarf haben, die meistens vergessen werden und die ja auch ein Vertrauen brauchen, plus dezentrale Elektrolyseure, die dann auch Marktplätze brauchen. Ich weiß, es ist sehr weit in die Zukunft geguckt, aber wenn wir Kostendegression wollen, müssen wir, glaube ich, auch in die Richtung denken.
Also habt ihr jetzt an den Anladepunkten, von denen du sprichst, habt ihr da jetzt schon, wie kann ich mir das vorstellen, stehen da große Tanker oder Tanks von H2 Global, wo ihr jetzt das Ammoniak reinladet, das ihr jetzt kauft und dann, wenn jemand haben will, dann kommt da hin mit einem Truck und holt sich was raus. Oder wie ist das logistisch gelöst?
Super Frage. Bisschen warten, weil das natürlich auch Teil des ganzen Verfahrens ist. Aber ich finde die Frage total wichtig, weil wir eben auch in den Arbeitsgruppen sehen, dass gerade in der Hochlaufphase Speicher und Speicher auf verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette oder der Lieferkette auch notwendig sind, was es natürlich auch nochmal verteuert. Insofern finde ich das nochmal einen sehr, sehr wichtigen Punkt zu sagen. Es geht bei der Infrastruktur nicht nur um den Transport, sondern auch um Speicher auf verschiedenen Stufen. Ja, klar. Also das muss man in jedem Fall mitdenken, weil wir ja schon sehen werden, wir haben Bandlieferungsbedarf vermutlich generell, ich spreche jetzt auch außerhalb des H2-Globalmechanismus, Bandlieferungsbedarf bei vielen energieintensiven Prozessen, aber wir werden viele Impulslieferungen bekommen über die Tanker, über die Wege und dazwischen braucht es natürlich Puffer und dann, das ist schon ein Punkt, dass wir sehr schnell auch so ein kommerzielle Puffer mitdenken müssen, ich glaube auch früher wie strategische Speicher für die einzelnen Produkte und da wird es dann eben auch nochmal spannend, dass wir in der Diskussion sehr, sehr diszipliniert und disziplinierter, als wir es bisher machen, zwischen Wasserstoff und den Derivaten unterscheiden sollen.
Also an der Schnittstelle zwischen Erzeuger und Verbraucher, da habt ihr den Hut quasi auf, auch für die Infrastruktur. Da zieht ihr euch den auf oder sagt ihr, ja gut, ja, jetzt kommt halt gerade der Tank an, den müsst ihr Verbraucher nehmen, weil wir haben
keine, ja, wir schaffen keine Infrastruktur, ja, aber okay. Das Instrument ist schon nochmal ein Anreiz, genau darüber nachzudenken. Und ich komme also nochmal zu den Lern- und Experimentierräumen. Das sind genau die Fragen.
Ja.
Also viel wissen wir auch gar nicht, weil dahinter ja auch die Frage nicht nur steht logistisch, wie mache ich's? Also das Spannende ist ja, dass wir schon da Fragen haben. Und die sind ja dann auch nochmal eng verbunden mit der Frage Wertschöpfung. Also wie sieht ein Geschäftsmodell aus? Und gerade Speicher ist ja ein schwierigeres Geschäftsmodell. Und deswegen nochmal der Hühnerstall. Wir brauchen eine Regulierung, die klar macht, weil davor wissen wir das Businessmodell ja gar nicht.
Ja.
Ich muss ja im Grunde genommen wirklich eigentlich wissen, als Produzent, wenn ich mir ausrechnen will, was verdiene ich denn? Wo am Ende der Wertschöpfungskette, in welchem Sektor wird denn mein Produkt verkauft, um mir wirklich durchrechnen zu können, was bleibt denn bei mir hängen? Und das ist schon, deswegen müssen wir mal loslegen, um das alles sowohl logistisch, physisch, technisch als auch kommerziell die Vertragsschnittstellen durchzuspielen und dann aber nochmal echt die ganze Frage der Zertifizierung, der Herkunftsnachweise, wie mache ich denn das Tracing und Tracking, das muss ja alles entwickelt werden. Und in den Diskussionen gehen wir manchmal so rasenmäherartig drüber oder wir springen gleich ins Klein-Klein der Regulierung. Aber es sind noch richtig große Fragen, die da zu klären sind und ich glaube, die kriegen wir nur beim Learning by Doing.
Okay, Stichwort loslegen. Du hast jetzt schon mehrmals gesagt, morgen wird irgendwas veröffentlicht, morgen geht was los, morgen geht die erste Auktion los. Magst du noch ein paar Worte dazu sagen?
Nee, einfach auf die einschlägigen Websites gucken bei uns, beim BMWK und mehr will ich da gar nicht sagen.
Wunderbar. Ja, vielen Dank, Kirsten. Super spannendes Gespräch. Ich gehe jetzt ein bisschen optimistisch raus aus dem Gespräch. Genau, also mir hat das ja gefallen, dieses mal machen. Also es hört sich nach Umsetzen an und nicht noch ein Konzeptpapier. Und genau, wenn man macht, dann macht man vielleicht auch einen Fehler, aber man lernt viel und man beschleunigt. Und wir haben von den Lernkurven gesprochen und irgendwie muss man anfangen. Und was mich ja persönlich umtreibt, genau, dieses Hin- und Herschwanken, genau, jetzt bin ich wieder relativ optimistisch und wir machen das es ist eine Riesenaufgabe und wenn man es durchrechnet, dann sieht es vielleicht erstmal wirklich gigantisch aus. Andererseits hat uns die Vergangenheit ja gelernt, dass auch in anderen Bereichen sowas möglich war. Photovoltaik, also das ist jetzt die dominierende Erzeugungstechnologie global, riesige Mengen. Das hat niemand vor 12 Jahren oder so gesehen, dass das so kommt zu diesen Preisen. Wenn ich darauf schaue, denke ich wieder, okay, das schaffen wir auch im Wasserstoffbereich. Andererseits, wenn man direkt dann drauf schaut, ihr habt in eurem Papier auch geschrieben, bis 2030 brauchen wir eine Vertausendfachung der Elektrolysekapazitäten, die es momentan weltweit gibt. Das, wenn man das dann runterbricht, das wird bedeuten, irgendwie alle 3 Tage nochmal das hinstellen, was wir heute haben. Okay, ist nicht viel, aber es ist trotzdem eine Mammutaufgabe. Es ist unglaublich teuer. Du sagst, mit diesen vielen, vielen Millionen, potenziellen Milliarden, kriegen wir nur einen kleinen Teil jetzt erstmal zum Laufen. Und dann, genau, denkt man wieder, nee, das schaffen wir nicht. Also wir müssen erstmal die anderen Baustellen, die günstiger sind. Das ist ja, ist wirklich vielleicht erst hinten und so ein bisschen immer dieses Schwanken zwischen Optimismus und Pessimismus. Wie ist es bei dir?
Also Optimismus und schon das Verständnis ist, wir haben doch gar keine andere Wahl, wenn wir unsere Klimaziele ernst nehmen und die müssen wir ernst nehmen. Und ich glaube schon, dass auch die jetzige Krise uns ja zeigt, wir werden auch Wohlstandsverluste hinnehmen müssen und Energie wird so billig nicht mehr geben und eben auch nicht auf billig ist ja auch auf Kosten der Umwelt und der Länder gewesen und Ich habe schon die große Hoffnung und den Wunsch, das auf nachhaltigere Füße zu stellen. Und ich finde deine Bilder sehr wichtig. Also finde ich nochmal super, dass du es so zusammengefasst hast, Serafin, was dafür entsteht. Ich versuche auch immer so Bilder zu schaffen, um es klar zu machen, was die Größe der Aufgabe, um einfach auch um zu sagen, wir brauchen diesen Ruck, wir brauchen den Big Bang. Ich glaube, den brauchen wir auch in Europa, weil mich da schon verzweifelt macht, in welchen Komplexitätsfallen der Regulierung wir da stecken, in Pfadabhängigkeiten, die ja für schon beim Gas und beim Strom jetzt zu komplex sind, wenn wir Marktdesign angucken und sicher für das Loslegen uns jetzt nicht immer hilfreich sind. Also dieses Ruck-Big-Bang-Gefühl brauchen wir in jedem Fall. Und deswegen geht es ja morgen los. Und herzlichen Dank, Serafin, Philipp. Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
Danke dir, Kirsten.
Wunderbar. Haben wir was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.